Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Bastian Brandau. Herzlich willkommen. 50 Millionen extra. Diese Nachricht kam am Nachmittag aus Brüssel. Die Europäische Kommission will bis Ende Juni 50 Millionen weitere Impfdosen von BioNTech Pfizer bereitstellen können. An einem Tag, an dem das RKI für Deutschland meldet, dass bisher rund 12 Millionen 700.000 Menschen zumindest eine Impfdosis erhalten haben. Die Impfdebatte einen Tag nach dem Beschluss des Kabinetts zur Bundesnotbremse in der Corona-Politik, gleich unser erstes Thema. Die NATO will abziehen aus Afghanistan nach rund 20 Jahren. Dazu schalten wir zum Treffen der Außen- und Verteidigungsminister der NATO-Staaten nach Brüssel und nach Washington, wo eine Rede von Präsident Biden erwartet wird. Biden wird, das ist vorab bekannt geworden, den Abzug aus Afghanistan für die amerikanischen Truppen für September ankündigen. Und im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es hier um den Konflikt zwischen Investitionsschutz und Klimaschutz. Thema dann der Energie-Charta-Vertrag. Seit vergangener Woche impfen in Deutschland auch die Hausärztinnen und Hausärzte gegen Corona. Vielen geht es dennoch nach wie vor nicht schnell genug mit den Impfungen. Und die steigenden Inzidenzzahlen, so warnen Fachleute, sind ein Risiko für den Impferfolg, weil Mutanten sich entwickeln könnten, die dann möglicherweise resistent wären. Dann gestern diese Nachricht: Wegen möglicher schwerer Nebenwirkungen verschiebt der amerikanische Johnson & Johnson-Konzern die Auslieferung seines Impfstoffs in Europa. Der Impfstoff also, bei dem nur ein Piekser in den Arm für den Schutz gegen das Coronavirus ausreichen sollte. Die aktuelle Impfdebatte fasst aus Berlin Frank Kapellan zusammen.
Karl Lauterbach versucht im Deutschlandfunk zu beruhigen. Der SPD-Gesundheitsexperte geht nicht davon aus, dass der Stopp für Johnson & Johnson von Dauer sein wird.
Das ist zunächst ein Rückschlag, aber ich glaube nicht, dass es ein permanenter Rückschlag ist.
Mit Sorge beobachtet die Kassenärztliche Vereinigung allerdings, dass die Problemimpfstoffe nun überwiegend bei den Hausärzten landen. Zudem beklagt deren Chef Andreas Gassen gegenüber Welt TV, dass die Impfzentren bei der Belieferung bevorteilt würden. Auch dadurch könnte sich das Impftempo in Deutschland weiter verlangsamen.
Es ist also hier völlig offenkundig, dass die Mengen prioritär in die Impfzentren gehen. Ob das Impfversprechen dann dauerhaft so zu halten ist, muss man vielleicht dann doch noch ein Fragezeichen hintersetzen.
Eine gute Nachricht kommt immerhin aus Brüssel. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigt an, BioNTech-Pfizer werde 50 Millionen eigentlich für das vierte Quartal eingeplante Impfdosen vorzeitig liefern.
50 million additional doses of BioNTech Pfizer vaccines will be delivered in quarter two, beginning in April.
9 Millionen Dosen dieser Lieferung könnten an Deutschland gehen. Damit könnte der Ausfall bei Johnson & Johnson kompensiert werden. Karl Lauterbach bringt dennoch eine Notfallzulassung des deutschen Herstellers CureVac ins Gespräch, um für mehr Impfstoff zu sorgen. Vor allem aber redet er sich seit Wochen den Mund fusselig, wenn es darum geht, die Zeit zwischen Erst- und Zweitimpfung zu strecken. 12 statt 6 Wochen bei BioNTech oder Moderna, das reicht.
Nach der ersten Impfung sind die allermeisten bereits schon nicht mehr gefährdet.
Thomas Mertens, Chef der Ständigen Impfkommission, zweifelt daran, dass eine Streckung gerade für ältere Menschen vertretbar ist.
Insofern muss man sich das sehr gut überlegen, wie weit man die Zweitimpfung hinausschiebt, ohne zu riskieren, dass gerade Patienten, die ein hohes Risiko haben, unter Umständen doch wieder trotz der einen Impfung erkranken.
Je schleppender das Impfen vorangeht, desto wahrscheinlicher wird auch eine wochenlange Verlängerung des Lockdowns, möglicherweise bis in den Juni hinein. Nordrhein-Westfalens Schulministerin Yvonne Gebauer kündigt jedoch erst einmal die Rückkehr zum Wechselunterricht an. Nach Ansicht der FDP-Ministerin handelt NRW damit bereits jetzt vorsichtiger, als es die Bundesregierung plant.
Die von der Bundesregierung beschlossene Ergänzung des Infektionsschutzgesetzes sieht Distanzunterricht ab einem lokalen Inzidenzwert von 200 vor. Darunter wäre auch Unterricht in vollständiger Präsenz möglich.
Der Chef der Ministerpräsidentenkonferenz, Sozialdemokrat Michael Müller, will Lockerungen nicht kampflos hergeben. Im RBB betont der regierende Bürgermeister aus Berlin, Öffnungen etwa im Einzelhandel sollten nicht zurückgenommen werden.
Da haben wir nicht gesagt, wir machen pauschal alles zu, sondern wir binden die Öffnung des Einzelhandels an eine Testpflicht.
Umstrittenster Punkt bei der Änderung des Infektionsschutzgesetzes bleiben die Ausgangssperren. Die sind kontraproduktiv, warnt der Aerosolforscher Gerhard Scheuch. Damit treiben wir die Menschen erst recht nach drinnen.
Man sollte sich darum kümmern, dass wir die Innenräume sicherer machen. Da müssen wir unseren Fokus drauf legen. Ja, und das lenkt eigentlich von dem wirklichen Problem ab, wenn wir da uns jetzt auf Außenräume konzentrieren.
Epidemiologe Lauterbach hält dagegen, die Aerosolforscher vernachlässigten, dass gerade bei der Mutante auch draußen eine Tröpfcheninfektion schnell erfolgen könne. Bei Parteifreund Carsten Schneider, Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, stößt er damit allerdings auf Widerspruch.
Mit Sicherheit weiß Karl Lauterbach viele Dinge viel besser als ich. Aber vielleicht wäre es einfacher, würde einfach sagen, es gibt gar keine Innenkontakte mehr. Es ist verboten, Gäste zu Hause zu empfangen.
Nur gilt dieses Verbot im Grunde schon jetzt bei hohen Infektionszahlen. Bund und Länder ringen weiter. Übermorgen geht die Debatte erstmals in den Bundestag. Nächste Woche dann sollen Parlament und Bundesrat entscheiden.
Der Bericht von Frank Capellan zu Corona und zur Impfsituation in Deutschland. In Dänemark hat heute die Regierung entschieden, in Zukunft auf den Impfstoff von AstraZeneca zu verzichten. Einzelheiten dazu von Sophie Donges.
Der Impfstoff von AstraZeneca wird in Dänemark schon seit über einem Monat nicht mehr eingesetzt. Bisher hieß es, dass es sich um eine Pause handele. Die dänischen Behörden wollten mehr Informationen zu möglichen Nebenwirkungen abwarten. Nun teilten sie mit, den Impfstoff in Dänemark gar nicht mehr einsetzen zu wollen. Die Gesundheitsbehörde sagte, dass es nach ihrer Einschätzung einen Zusammenhang zwischen dem Impfstoff und seltenen, aber schweren Nebenwirkungen wie Blutgerinnseln gebe. Insgesamt sei die Corona-Situation in Dänemark so gut, dass man auf den Impfstoff von AstraZeneca verzichten könne. Die 150.000 Dänen, die bereits eine erste Impfung erhalten haben, sollen nun ein anderes Präparat angeboten bekommen. Die dänische Arzneimittelbehörde betonte, dass sie damit nicht die Bewertung der europäischen Arzneimittelbehörde EMA in Frage stelle. Bei dem Impfstoff von AstraZeneca handele es sich um ein effektives Präparat. Die Vorteile würden eindeutig überwiegen. Die Dänen wollen nicht ausschließen, ihre Entscheidung zu überdenken, sollte sich die Pandemielage im Land verschlechtern.
Der Bericht von Sophie Donges. Seit fast 20 Jahren sind NATO-Truppen in Afghanistan. Einmarschiert sind die Truppen nach den Anschlägen vom 11. September 2001, weil die radikal-islamischen Taliban dem Drahtzieher der Anschläge Osama bin Laden in Afghanistan Unterschlupf geboten hatten. Bin Laden selbst wurde erst Jahre später gefunden. Der Einsatz der Truppen wurde immer wieder verlängert. Das galt auch für die deutschen Soldatinnen und Soldaten. Friedens- und Abzugsverhandlungen, an denen auch die Taliban beteiligt sind, sind bisher nicht zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen. Vergangenes Jahr hatte Ex-Präsident Trump einen Abzug für den Mai angekündigt. Nun wollen die USA bis September abziehen. Das will US-Präsident Joe Biden heute in einer Rede offiziell ankündigen. Medien hatten zuvor darüber berichtet. Die Frage an unsere USA-Korrespondentin Doris Simon in Washington. Was ist da im Vorab bekannt geworden über Bidens Rede zum geplanten Abzug?
Das Weiße Haus hat erste Zitate aus der Rede, die hier um 14:15 Ortszeit beginnen soll, veröffentlicht. Darin sagt der Präsident, es sei an der Zeit, Amerikas längsten Krieg zu beenden. Zeit für die amerikanischen Truppen nach Hause zu kommen. Zu diesem Schluss sei er nach Beratung mit verbündeten Partnern, militärischen Führern, Geheimdienstleuten und Diplomaten gekommen. Er versprach auch, dass die USA die Regierung von Afghanistan weiterhin unterstützen würden, nicht militärisch, aber diplomatisch und humanitär. Zur Begründung sagte Biden, er könne den Zyklus, die USA könnten den Zyklus der Verlängerung und Ausweitung unserer Militärpräsenz in Afghanistan nicht fortsetzen, in der Hoffnung, ideale Bedingungen für unseren Abzug zu schaffen, ein anderes Ergebnis zu erwarten. Das heißt, er knüpft diesen Abzug nicht an Bedingungen wie einen Waffenstillstand oder ein Friedensabkommen, was ja bisher der Fall war, was aber bisher eben trotz Bemühungen der Vereinigten Staaten nicht zustande gekommen ist. Sie werden, so sagte Biden, die Friedensgespräche weiter unterstützen. Aber wie von Ihnen schon gesagt, wir sind vor einem schrecklichen Angriff, sagt Biden auch in dieser Rede, der sich vor 20 Jahren ereignet hat, nach Afghanistan gegangen. Am 11. September, das auslösende Ereignis. Das könne nicht erklären, warum wir 2021 noch dort bleiben sollten. Und das seine stärkste Begründung. Anstatt in den Krieg mit den Taliban zurückzukehren, müssen wir, so Biden, uns auf die Herausforderungen konzentrieren, die unser Ansehen unsere Einflussbereiche heute und in den kommenden Jahren bestimmen werden. Also das heißt, der Krieg in Afghanistan hat uns viel zu lange gebunden, bindet uns heute noch mit Menschen, mit Aufmerksamkeit, mit Geld. Aber unsere Interessen liegen woanders. Einmal im Eigenland, im wirtschaftlichen und sozialen Umbau, den Biden vorhat. Und dann natürlich in den Herausforderungen China und Russland. Dazu haben sich heute auch die Spitzen der Geheimdienste in den USA im Senat geäußert.
Sie haben es angesprochen, die Friedensverhandlungen in Doha, die laufen ja eigentlich noch. Wie begründet Biden insbesondere diesen Abzug, den geplanten, jetzt ohne Abkommen?
Im Einzelnen kann ich Ihnen das nicht sagen, weil, wie gesagt, noch nicht alles veröffentlicht worden ist, was der Präsident um 14:45 sagen wird. Aber es ist von ihm ganz klar gemacht worden, und das war auch schon seine Linie als Vizepräsident unter Obama: Wir können uns nicht daran binden, dass es Voraussetzungen gibt, die wir schaffen. Das haben wir über so viele Jahre versucht. Das hat auch einer seiner Berater gesagt, das daran festzumachen. Es hat nicht funktioniert. Und Biden hat wörtlich gesagt, er sei der vierte amerikanische Präsident, der eine amerikanische Truppenpräsenz in Afghanistan leite. Er werde diese Verantwortung nicht an einen fünften weitergeben. Also es fehlt der Glaube, dass diese Voraussetzungen zu schaffen sind.
Bidens Vorgänger Trump, der wollte einen Abzug im Mai. Es gab da auch ein entsprechendes Einzelabkommen mit den Taliban, auf das die Taliban auch nach wie vor bestehen. Wie kann man das sagen? Was unterscheidet jetzt den Abzug von Joe Biden von dem seines Vorgängers?
Dieser Abzug und das spätere Datum im September gibt vor allem mehr Planungssicherheit. Denn Biden wollte unbedingt, dass wenigstens in einem geringen Umfang die Verbündeten eine Chance haben, auch nachzuziehen, gleichzuziehen mit den USA. Das wäre unmöglich gewesen, einen geordneten Abzug zum Mai hinzubekommen. Zum September wird das eher der Fall sein.
Informationen live aus Washington waren das von Doris Simon. Vielen Dank. Und der geplante Abzug aus Afghanistan, er ist ein Thema beim Sondertreffen der NATO-Außen- und Verteidigungsminister. Den Anschlag von 2001 hatte die NATO ja als Bündnisfall gewertet. Dementsprechend sind die NATO-Partner von Beginn an am Einsatz in Afghanistan beteiligt gewesen. Die Frage an unsere NATO-Korrespondentin Bettina Klein im NATO-Hauptquartier in Brüssel: Welche Reaktion gibt es denn jetzt von den NATO-Partnern auf den angekündigten Abzug der US-Truppen?
Ja, die Konferenz des Nordatlantikrates läuft noch. Bis 19 Uhr ist sie geplant und es dringt im Augenblick erstaunlich wenig eigentlich raus. Antony Blinken, der amerikanische Außenminister, sagte hier, als er heute Morgen schon vor die Presse trat: Es ist ein bedeutender Moment für das Bündnis, und das ist es ganz sicherlich, denn Sie haben es gesagt, wegen der Anschläge vor fast 20 Jahren wurde Artikel 5 das erste und bisher einzige Mal ausgelöst. Und dann, sagte Blinken, gingen wir zusammen nach Afghanistan, jetzt haben wir zusammen unsere Ziele erfüllt und können die Truppen heimholen. Was sehr deutlich wird, ist der Wunsch der Amerikaner, sich eng abzustimmen mit den NATO-Partnern, im Unterschied zur bisherigen Trump-Regierung. Der US-Außenminister hat sich für seine Reise hier nach Brüssel 3 Tage Zeit genommen. Die Sitzung läuft im Augenblick noch, und die Rahmenstaaten für den Einsatz Resolute Support haben sich hier auch auf persönlicher Ebene physisch getroffen, hier im NATO-Hauptquartier. Auch Heiko Maas ist hier. Und natürlich ist es so, dass der Amerikaner wegen dieser Einsatz begonnen wurde, dass sie die meisten Lasten getragen haben und an deren Fähigkeiten das Ganze auch hängt, dass sie am Ende dann eben auch entscheiden werden, was passieren wird, auch wenn jetzt vielleicht nicht alle 100%ig mit dieser Art und Weise jetzt einverstanden waren.
Von erfüllten Zielen war da eben die Rede, das sehen Kritiker anders. Wie ist das mit der Sicherheitsperspektive in Afghanistan, die ja weiterhin prekär sein dürfte? Welche Stimmen gibt es da, dass man dieses Land vielleicht doch etwas, ja, ohne Sicherheit und ohne Hoffnung hinterlässt, jetzt nach 20 Jahren?
Ja, das ist natürlich ein Aspekt, wegen dem eine Reihe von Staaten Sorge hat, dass das jetzt möglicherweise außer Kontrolle gerät, weshalb sich einige eben einen doch an Bedingungen geknüpften Abzug gewünscht hätten. Aber die US-Regierung, wir haben es gehört, hat klargemacht, die Gefahr ist dann einfach zu groß, sich in einen erneuten, andauernden, bewaffneten Konflikt mit den Taliban zu begeben und dann womöglich auf ewig in Afghanistan bleiben zu müssen. Das will hier natürlich auch keiner. Und die NATO hat seit Monaten klargemacht, das ist natürlich ein Dilemma. Beide Entscheidungen bergen Risiken. Am Ende ist es eben eine Grundsatzentscheidung der Amerikaner, hier ein Kapitel beenden zu wollen. Sie wollen sich auf die Sicherheitslage jetzt hier und jetzt konzentrieren und nicht auf das, was vor 20 Jahren war. Und interessant finde ich auch, dass man glaubt, das Risiko, das möglicherweise noch von Afghanistan ausgehen könnte, zu beherrschen, ohne eine militärische Präsenz im Land selbst.
Noch zu einem anderen Konflikt. Russland verstärkt derzeit massiv seine Truppen an der russisch-ukrainischen Grenze. Es gibt bewaffnete Auseinandersetzungen in den umkämpften Gebieten in der Ostukraine. Die Ukraine ist ja kein NATO-Mitglied, wohl aber ein Partner. Wie gehen die Minister bei dem Treffen bisher mit diesem Konflikt um?
Ja, es gab gestern bereits das Treffen einer Sondersitzung der NATO-Ukraine-Kommission. Das fand auf Botschafterebene statt, zusammen mit dem ukrainischen Außenminister. Da gab es schon eine Erklärung, in der eben Russland aufgefordert wurde, die Provokationen zu stoppen, den Militäraufbau dort zu stoppen an der Grenze und wo der Ukraine noch einmal ganz starke Solidarität und Unterstützung zugesichert wurde. Und das wird heute natürlich ja auch ein Thema sein bei den Beratungen der Ministerinnen und Minister. Und ich gehe davon aus, dass in einer ähnlich lautenden Erklärung vielleicht man das einfach noch mal bekräftigt und verstärkt. Die Ukraine ist kein NATO-Mitglied. Ihr wird Unterstützung zuteil in indirekter Ebene im Rahmen dieses Partnerschaftsprogramms. Eben die NATO hat ihre Verteidigungsfähigkeiten ausgebaut seit 2014 schon als eine Reaktion auf das russische Verhalten. So wird es hier sozusagen argumentiert und begründet. Ansonsten ist eben Artikel 5 kommt hier auf gar keinen Fall in Frage und die Ukraine hat bisher nicht mal diesen Vorstatus zur Mitgliedschaft, also Membership Action Plan sozusagen. Selbst da ist man im Augenblick vorsichtig, unter anderem eben auch wegen dieser instabilen Lage im Land selbst.
Informationen und Einschätzungen live aus Brüssel waren das von Bettina Klein. Ganz herzlichen Dank. Nach fast 20 Jahren also planen die NATO-Truppen den Abzug aus Afghanistan. Die Sicherheitslage dort, wir haben es eben besprochen, dürfte auch im Anschluss prekär sein. Nach rund 40 Jahren Krieg und Bürgerkrieg ist Afghanistan eines der ärmsten Länder der Welt und eines der unsichersten. Über die Reaktion dort auf den geplanten Abzug berichtet Silke Dittrich.
Wenn die Ausländer jetzt unser Land verlassen, dann sind wir völlig hilflos. Wir haben alle große Angst vor der Zukunft. Das erzählt Hajijan Mohammad. Er lebt in Kabul, fährt seit 50 Jahren Taxi und hat in seinem Leben selten friedliche Zeiten erlebt in Afghanistan. Die Situation verschlechtert sich von Tag zu Tag in unserem Land. Es gibt kaum Hoffnung auf bessere Tage, sagt er. Dieser ständige Krieg, das trifft doch vor allem uns arme Menschen. Wir können dieses Land ja nicht verlassen. Wer weiß schon, was noch alles passieren wird. In der Tat schauen wenige Menschen in Afghanistan gerade positiv in die Zukunft. Seit fast 40 Jahren gibt es heftige Gefechte und Anschläge auf Schulen, Universitäten oder sogar Geburtsstationen in ihrem Land. Aber das hätten ja auch die internationalen Soldaten nicht verhindern können in den letzten Jahren, sagt Behrouz Mohammed. Er ist Schneider in Kabul. Also ich finde es gut, dass die Amerikaner sich zurückziehen. Wir wollen unabhängig sein. Und wenn sich die Kriegsparteien dann hier einigen, dann können wir sogar in einem friedlichen Land leben. Die Aussichten auf Frieden sind derzeit allerdings eher trübe. Seit September verhandeln die Taliban mit einer Delegation, die afghanische Regierung zusammengestellt hat. Bislang ist es nicht einmal annähernd zu einer Einigung gekommen. Von einem Waffenstillstand ist noch gar keine Rede. Die Verhandlungen waren Teil des Abkommens, das die Taliban mit der US-Regierung noch unter Donald Trump abgeschlossen hatten. Darin hatten sich die USA aber auch darauf festgelegt, dass sie bereits zum 1. Mai abziehen würden. Daran wollen die Taliban auch weiter festhalten. Der Sprecher der radikalen Islamisten hat heute auf Twitter geschrieben, dass sie einen Vertragsbruch nicht dulden wollen und es Probleme geben werde für die, die das Abkommen brechen. Also für die USA. Die Taliban erkennen die aktuelle afghanische Regierung nicht an. Die sei schon immer nur eine Marionette der US-Amerikaner gewesen. Statt zu diskutieren, würden die Taliban und die afghanische Regierung ihre Kämpfe noch mehr intensivieren. Daran glaubt die Schülerin Mariam Nassar. Die Taliban wollen sich nicht einigen, sagt sie. Sie wollen nur ihre eigenen Forderungen durchbringen und die wollen gar keinen wirklichen Frieden. Mariam war noch nicht geboren, als die Taliban in Afghanistan geherrscht haben. Die 18-Jährige fürchtet, dass die Extremisten wieder an die Macht kommen, sobald die USA das Land verlassen haben. Das wäre schlimm für mich, sagt sie. Ich weiß, dass unter ihrer Herrschaft die Mädchen nicht zur Schule durften. Sie haben ihre Macht mit Gewalt durchgesetzt damals. Und ich glaube, das würde auch wieder passieren. Dass die Truppen nun abziehen, ohne jegliche Bedingungen, ist für einige Afghaninnen und Afghanen wie ein Schlag ins Gesicht. Die USA wollen ihren längsten Krieg nun endlich beenden. Für die Menschen in Afghanistan ist ein möglicher Frieden derzeit aber nicht einmal annähernd in Sicht.
Der Bericht von Silke Dittrich. Es war eine äußerst hitzige Diskussion gestern in der Bundestagsfraktion von CDU und CSU. Die beiden potenziellen Kanzlerkandidaten der Union hatten sich vorgestellt und für sich geworben. Eine Abstimmung gab es nicht, aber bis Ende der Woche soll dann klar sein, Laschet oder Söder. Über die Union-Kanzlerkandidatenfindung berichtet Volker Fintermer.
Bislang gibt es nur einen vagen Termin, wann die Entscheidung fallen soll, bis zum kommenden Wochenende. Bis dahin haben sich die beiden Kandidaten Schweigen auferlegt, obwohl das nach der gestrigen Fraktionssitzung angesichts des großen medialen Interesses kaum einzuhalten war.
Man muss das Ergebnis jetzt auch sacken lassen,
hatte Markus Söder betont, und auch Armin Laschet fasste sich bewusst kurz.
Es war eines bei allen dabei, einigt euch schnell.
Dabei war die Sitzung in der Fraktion halb öffentlich verlaufen, weil immer wieder Nachrichten nach außen drangen, weshalb sich CDU-Fraktionschef Ralf Brinkhaus sogar zum Ausruf Kameradenschweine hatte hinreißen lassen. Aber all das konnte nicht verhindern, dass der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gestärkt aus der gestrigen Sitzung hervorging, weil sich eine klare Mehrheit der Fraktionsmitglieder, die sich zu Wort gemeldet hatten, für Söder aussprachen und hinter Armin Laschet nur ein gutes Drittel der Wortmeldungen standen. Söder wird aufgrund der besseren Umfrageergebnisse eine größere Chance eingeräumt, auch wegen seines kämpferischen Auftretens, das offenbar gut ankommt.
Für unsere Abgeordnete, die ja letzten Endes diesen Wahlkampf vor Ort führen, ist es natürlich ungeheuer wichtig, dass auch ihre ganzen Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus der Basis der Partei mitmachen. Und sie machen dann umso mehr mit, wenn sie sehen, da vorne steht jemand dran, der engagiert sich, der motiviert auch uns.
So der baden-württembergische CDU-Abgeordnete Matern von Marschall. Söders gute Umfragewerte sprechen für diese Argumentation. Auf der anderen Seite versuchen Laschets Unterstützer, den gestrigen Tag gelassen zu sehen.
Das ist auch nicht unbedingt erstmal ein repräsentatives Bild, was sich insbesondere auch sehr, sehr viele Kollegen aus dem Süden zunächst gemeldet haben, die natürlich klarerweise auch eine Präferenz in Richtung Bayern haben.
Sagt der Christdemokrat Thomas Jatzombek. Doch jenseits der jeweiligen Motive der Fraktionsmitglieder bleibt die Frage, wie die Unionsparteien diesen Knoten durchschlagen wollen, ohne sich und zumindest einen der Kandidaten dabei zu beschädigen. Da mahnte heute Morgen im Deutschlandfunk einer, der vor nicht allzu langer Zeit selbst gerne noch den Anspruch erhoben hätte.
Der Flurschaden droht einzutreten, wenn jetzt nicht in dieser Woche eine Entscheidung getroffen wird. Und dann haben beide zugesagt, geschlossen hinter der jeweiligen Entscheidung zu stehen. Und davon gehen wir ja nun auch alle aus. Wir wollen die Wahlkreise gewinnen, wir wollen die Bundestagswahl gewinnen. Und dafür wird es jetzt höchste Zeit.
Gab Friedrich Merz zu Protokoll, der sich selbst noch um ein Direktmandat für den Hochsauerlandkreis müht. Söders Argumentation mit den Hinterzimmern, in denen die Entscheidung angesichts seiner Popularität nicht getroffen werden sollte, will Merz jedenfalls im Blick auf das CDU-Präsidium nicht gelten lassen.
Das war nicht irgendein Hinterzimmer, sondern das ist das Führungsgremium der CDU.
Derweil gibt Söders Vorgänger als CSU-Chef Innenminister Horst Seehofer in der Augsburger Allgemeinen zu Protokoll, dass er unter dieser für die Schwesterparteien schwierigen Situation leide, und dass er inständig auf eine konsensorientierte Lösung hofft. Wie das aber gehen kann, da zeigt sich auch Seehofer ratlos. Das müssten Laschet und Söder untereinander klären. Ein Vier-Augen-Gespräch dürfte jedoch schwierig sein. Also doch eine kleine Verhandlungsdelegation in einem Hinterzimmer? Dem aber steht die klare Forderung nach Transparenz gegenüber, die beide immer wieder versprochen hatten.
Aus Berlin Volker Fintermer. Seit gut einem Jahr bleibt weltweit vielen, vielen Kindern und Jugendlichen ein Menschenrecht verwehrt, das auf Bildung. Auch in Deutschland sind viele Schulen derzeit wieder geschlossen, funktioniert das Homeschooling nach wie vor sehr unterschiedlich gut. Und klar ist, insbesondere bei Jüngeren kann es den Schulbesuch nicht ansatzweise ersetzen. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat heute eine Studie zur Lernsituation in der Pandemie vorgestellt, Claudia van Laak.
Die Corona-Pandemie verschärft die Ungleichheiten in der Bildung. Dies gilt nicht nur innerhalb eines Landes, dies gilt auch im Ländervergleich. All die Länder, die bei den PISA-Untersuchungen der letzten Jahre gut abgeschnitten haben, die managen auch die Corona-Krise gut. OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher.
Bildungssysteme, in denen die Lehrkräfte gewohnt sind, innovative Lernumgebungen zu schaffen, die sich durch Verantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten vor Ort auszeichnen. Das sind ja die Merkmale erfolgreicher PISA-Systeme. Die sind auch in schwierigen Infektionslagen ganz gut und ohne lange Schulschließung durch diese Krise gekommen.
Anders die PISA-Verlierer. So hat Costa Rica die Schulen im letzten Jahr fast 180 Tage lang komplett geschlossen, Kolumbien 150 Tage. Corona deckt die Missstände im Bildungssystem schonungslos auf. Dies gilt auch für die Digitalisierung.
Deutschland ist von dieser Pandemie im Bereich Digitalisierung kalt erwischt worden. Da hat man 10 Jahre zu spät praktisch angefangen mit der systemischen Einführung von Technologien. Kommt aber noch ein zweiter Punkt hinzu. Man hat sich im Grunde vielleicht zu sehr auf Online-Lösungen verlassen.
Online-Lernplattformen als einziges Werkzeug. Da sind andere Länder kreativer, sagt die OECD, zum Beispiel Spanien. Dort hat man auch Schulfunk und Schulfernsehen für den Distanzunterricht eingesetzt oder die bei fast allen Schülerinnen und Schülern vorhandenen Handys genutzt. Lob erhalten auch die Niederlande für ihre Kreativität. Auf lokaler Ebene wurden dort Firmenverwaltungen oder Institutionen um das Spenden von nicht mehr benötigten digitalen Endgeräten gebeten. So konnten alle Schülerinnen und Schüler schnell versorgt werden. Die entstandenen Lernlücken werden langfristig negative wirtschaftliche Folgen haben, warnt die OECD. Der Bildungsökonom Ludger Wössmann hat ältere Studien, zum Beispiel aus Belgien, zu Rate gezogen. Dort war die Schule längere Zeit wegen anhaltender Lehrerstreiks ausgefallen.
Man sieht, dass eben durch diese mehrmonatigen Streiks, wo die Schulen geschlossen waren, die davon betroffenen Kinder langfristig auch im Bereich der höheren Bildungsabschlüsse deutlich niedrigere Abschlüsse erzielt haben. Also es ist etwas, was eben nicht leicht einfach wieder weggeht, wieder verschwindet. Das könnte man sich ja vielleicht erst erhoffen, aber wir sehen, sobald die Schließung eine gewisse Zeit andauern, ist das so.
Bund und Länder haben darauf bereits reagiert, verhandeln gerade über ein milliardenschweres Nachhilfepaket. Dies soll allerdings erst nach den Sommerferien starten, wie CDU-Bildungsministerin Anja Karliczek heute im Bundestag bekannt gab.
Die Auswirkungen der Pandemie auf die Schulen, Claudia van Laak. Im Januar war der russische Oppositionelle Alexei Nawalny nach Russland zurückgekehrt. Zuvor war er nach einem Anschlag mit einem Nervengift in Deutschland behandelt worden. Unmittelbar bei seiner Rückkehr hatten ihn die russischen Behörden verhaften lassen. Später verurteilte ein Gericht Nawalny zu einer Haftstrafe. Gegen die Haftbedingungen haben auch deutsche Bundestagsabgeordnete protestiert, sie als gezielte Folter bezeichnet. Nawalny selbst befindet sich derzeit im Hungerstreik. Stefan Laak.
Julia Nawalnaja, die Frau des Kreml-Kritikers Nawalny, macht sich große Sorgen über den Gesundheitszustand ihres Mannes. Nach ihrem Besuch im Straflager Pokrov teilte sie über Instagram mit, ihr Mann sei erschöpft, habe sich mehrfach auf einen Tisch gelegt, um sich auszuruhen. Und er habe stark an Gewicht verloren, 17 Kilo seit seiner Verlegung in das Straflager, 9 Kilo seit Beginn des Hungerstreiks, den er fortsetzen wolle, auch wenn ihm Zwangsernährung drohe. Der 44-Jährige protestiert gegen seine Haftbedingungen und dagegen, dass ihm ärztliche Behandlung verwehrt wird. Die russischen Behörden müssen diese Forderung erfüllen, findet Jewgenia Albats, Chefredakteurin der Zeitschrift The New Times. In einem Interview mit dem unabhängigen Telekanal Dosht sagte sie: Alles, was er verlangt, ist, dass ein Arzt zu ihm gelassen wird. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Das bestätigen auch Menschenrechtsaktivisten. Wenn ein Gefangener einen Arzt aus einem städtischen Krankenhaus oder einer anderen Klinik zu einem Besuch einladen möchte, wird dies normalerweise gestattet, wenn er die Kosten dafür trägt. Nawalny hatte erst über Rückenschmerzen und Taubheitsgefühl in den Beinen geklagt, danach auch über Fieber und starken Husten. Zwischenzeitlich war er deswegen auf die Krankenstation des Lagers verlegt worden, die er aber wieder verlassen hat. Man habe ihn auf Corona getestet und auch auf Tuberkulose untersucht. Beides habe sich nicht bestätigt, hieß es von Seiten der russischen Behörden. Nawalny sei gesund. Gleichzeitig wächst der Druck auf seine Mitstreiter. Seine Ärztin Vassiljeva wurde zu umgerechnet 2000 Euro Geldstrafe verurteilt, weil sie vor dem Straflager Zugang zu Nawalny gefordert hatte. Sein Team berichtet zudem, dass 2 Mitarbeiter eines neu eröffneten Büros in der russischen Teilrepublik Dagestan verschwunden seien. Die Möglichkeiten für Nawalny, politisch in Erscheinung zu treten, werden geringer. Der Politologe Wladimir Pastuchow vom University College of London sagte gegenüber dem Radiosender Echo Moskwir, dass die russische Öffentlichkeit wahrscheinlich schon bald kaum noch Notiz von Nawalny nehmen wird. Schauen Sie, wir diskutieren hier alle über die Ukraine. Nawalny ist bereits in den Hintergrund getreten, verstehen Sie? Und wenn es dort wirklich mit dem Krieg losgehen sollte, wird jeder seinen Namen vergessen. Damit dies nicht geschieht, planen Nawalnys Unterstützer neue Massenproteste. Über eine Online-Plattform wird schon länger dazu aufgerufen, sich hierfür zu registrieren. Sobald eine 500.000 Menschen dies getan hat, soll es losgehen. Nawalnys enger Mitarbeiter Ivan Zhdanov betont im Interview mit dem Sender Dosht, alles solle gut vorbereitet sein. Anders als bei den spontanen Protesten nach Nawalnys Festnahme wolle man diesmal eine Genehmigung der Veranstaltungen bekommen. Auf die Kundgebungen bereiten wir uns monatelang vor. Wir glauben, dass wir alles dafür tun müssen, dass diese Veranstaltungen genehmigt werden. Dass dies geschieht, ist keineswegs sicher. Wir erwarten das nicht, aber wir müssen es trotzdem versuchen. Offensichtlich will man verhindern, dass Nawalnys Unterstützer nicht wieder wie beim letzten Mal zu Tausenden festgenommen werden.
Der Bericht von Stefan Lag am Ende dieser Informationen am Abend mit Bastian Brandau. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.